Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, ich bin voller Vorfreude heute. Wir sehen uns nämlich in einer Woche live. Und nicht nur wir drei uns, sondern auch höchstwahrscheinlich einen Haufen Hörerinnen und Hörer, hoffentlich. Und zwar, Trommelwirbel, auf der Invest. Das wird großartig.
Das wird gigantisch.
Nicht ganz so gut wie die heutige Ausgabe, aber auch schon extrem. Aber
das wird schon wirklich richtig. Ja, das könnte schon vielleicht ganz okay werden.
Sag mal, Timo, machen wir wieder einen Live-Podcast auf der Bühne etwa am Samstagvormittag auf der Invest?
Ja, Lars, das ist absolut richtig. Wir machen einen Live-Podcast, wir drei zusammen.
Wow.
Wir drei. Ich bin auch dabei. Sebastian ist auch vielleicht mit dabei, man munkelt. Nein, Spaß beiseite. Also wir sind am Samstag, den 18. April um 10.30 Uhr, 10.30 Uhr, nicht wahr? Sind wir auf der Hauptbühne unten. Genau.
Roundabout, ja, das kommt schon
irgendwie
hin.
So, also genau. Auf der Hauptbühne unten, 1000 Leute gehen rein. Wir haben das letztes Jahr ziemlich gut gefüllt. Also kommt frühzeitig, liebe Leute, weil beim letzten Mal mussten dann ein paar hundert Leute noch stehen. War wirklich ein sehr, sehr schönes Event und wir freuen uns extrem drauf. Wir sind auch schon fleißig am Vorbereiten. Also das wird eine ganz besondere Ausgabe und ja. Kommt alle vorbei, wir haben Lust.
Der Druck ist enorm. Die Metaplanet habe ich beim letzten Mal quasi im Low dort und ich dachte schon, die BaFin rückt mir auf die Pelle. Ich konnte aber nachweisen, dass ich damit nichts zu tun hatte. Das war der Goldman-CEO selber. Da ist es natürlich schwer, dieses Erbe jetzt anzutreten. I try my best.
Ach, du hast im Low empfohlen. Im Low. Okay.
Naja, nun ist nicht nur Metaplanet im Anschluss gestiegen, sondern Bitcoin ist gestiegen. Ja, das ist zwischendurch passiert. Und das war ein Hotstock. Also hätte ich das geahnt, da hätte ich vielleicht was anderes, langweiligeres rausgesucht. Oder viel mehr gekauft, wenn ich ein bisschen kälter gewesen wäre. Aber sei es drum, wird eine gute Veranstaltung. Ich freue mich drauf.
Ja, Sebastian, du... Next.
Ich wollte noch korrigieren. Es ist 10.15 Uhr, nicht 10.30
Uhr. 10.15 Uhr, ja, siehst du. Nee, genau. 10.15 Uhr. Also seid am besten schon irgendwie um 10 Uhr da. Und ja, wir freuen uns, dann euch dort alle zu sehen. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein in die Themen der heutigen Ausgabe. Wir besprechen, ob wir tatsächlich jetzt schon vor dem Ende des Iran-Kriegs stehen und das jetzt wirklich eine mega große Kaufchance ist. Wir werden euch abholen, was wir in dieser Woche gemacht haben in unseren Depots oder auch nicht gemacht haben oder was wir möglicherweise auch überlegt haben, dann verworfen haben und so weiter. Wir sprechen über Bitcoin. Da hat Sebastian nämlich eine Kauforder aufgegeben. Wir haben Halbleiter im Gepäck. Wird Micron die nächste Nvidia, ist die Frage. Eine Hörerfrage von Micha hat uns erreicht und insgesamt in der Community. Was halten wir von Nebius? Wir werden über den SpaceX IPO reden. Wer soll das kaufen? Das ist die Frage. Und Chemieaktien haben wir ebenfalls mit dabei. Mit der Frage, geht das Comeback weiter? Und ja, die Hörerfragen, die könnt ihr einreichen. Ihr wisst Bescheid, www.buy-the-dip.de. Schaut mal vorbei auf unserer Homepage. Macht euch schlau über unser Angebot. Also es geht da um unsere Buy the Dip App. Und ja, dort werdet ihr wirklich jeden Tag laufend versorgt mit den frischesten, brandheißesten Börsen-News. Und wenn ich das jetzt, klingt jetzt so, als wollte ich das ironisieren, will ich gar nicht. Also wir sind da wirklich, und das meine ich jetzt vollkommen ernst, das ist die App ist wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Zusatznutzen zu dem, was wir hier abliefern. Also das hier ist sozusagen unser Hauptformat, sozusagen das große Ganze, die große Einordnung. Aber all das, was live in puncto Nachrichtenlage passiert, da sind wir dann in der App ganz schnell zur Stelle ordnen das ein, teilen Gedanken mit euch. Wir haben extra Podcast-Episoden, die wir dort jede Woche reinladen. Und ja, also schneller und näher an uns kommt man da mit Sicherheit nicht ran. Außer vielleicht in der nächsten Woche am Samstag in Stuttgart auf der Invest. So, und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt übergebe ich traditionellerweise an Sebastian das Wort. Sebastian, ist der Krieg jetzt vorbei?
Ich übernehme von dir. Ja, das ist, ich wollte nochmal an deine App-Erwähnung anknüpfen. Kurz, und zwar, weil, ich gebe mal einen Zeitstempel rein, es ist jetzt 10.10 Uhr am Freitag, als wir aufnehmen. Wir haben ja den Waffenstillstand zwischen USA und Iran. Auch Israel hat ja jetzt jüngst eingewilligt, zumindest mit der Hisbollah oder auch mit libanesischen Vertretern zu sprechen, um dort auch eine Art Waffenstillstand herbeizuführen. Aber wenn sich etwas ändern sollte, und wir sehen ja aktuell, wie die Zeiten dynamisch sind, werden wir das natürlich auch entsprechend in der App posten. Aber ich hänge klar, ganz klar mal ran. Ich finde, dass wir jetzt am Ende des Konflikts sind. Ich halte es auch für schwierig, dass Donald Trump jetzt wieder neu die kriegerischen Handlungen aufnimmt. Also von daher, weil es auch oft in der Community bei uns in der App kommt, viele sagen, na, lieber mal abwarten, bis alles vorbei ist. Ich glaube, wenn man jetzt abwartet, bis alles vorbei ist, dann ist wahrscheinlich Sommer. Also es wird auch ein Stückchen dauern, bis die Lieferketten sich wieder neu verbinden und bis wieder alles im Einklang ist. Also jetzt, da gebe ich jetzt ganz klar mal meinen Optimismus rein und bin mal gespannt, was ihr denkt. Ich würde sagen, wir sind deutlich am Ende. Wir haben gerade noch die Kurve bekommen, bevor wir größere Schäden in den Märkten bekommen, in der Wirtschaft, bevor die Notenbanken handeln müssen. Also von daher, es wird jetzt sicherlich noch die ein oder andere Meldung geben, dass der Waffenstillstand von der einen oder anderen Seite mal gebrochen wurde. Aber insgesamt, ich würde sagen, das dürfte es jetzt gewesen sein. Und wir werden uns wahrscheinlich damit arrangieren müssen, dass der Iran als neuen geopolitischen Hebel einfach die Straße von Hormuz verwenden kann und dafür auch entsprechend dann Transitgebühren bekommt von den Schiffen. Aber auch das wird der Energiemarkt verkraften können. Also wenn ich mir da die Börsen aktuell anschaue, auch was passiert ist in den letzten Tagen, ich würde sagen, der Markt schaut durch. Und man sagt, okay, diese Sache ist jetzt so gut wie ausgestanden. Also könnt ihr euch da anschließen?
Also ich kann mich insofern anschließen, als dass ich glaube, dass viele sich so binäre Ausgänge wünschen. Im Sinne von, jetzt ist Krieg und jetzt ist Krieg vorbei. Und so läuft das nie. So läuft das im Übrigen nicht nur in diesem Sachverhalt, nicht an der Börse. Der Markt hat eindeutig in einer ersten Reaktion ausgepreist, dass es noch weiter eskaliert. Das ist der Status quo. Kann der sich theoretisch nächste Woche ändern? Kann er. Allerdings bin ich insofern auch zuversichtlich, und da mag ein bisschen Zweckoptimismus mit drin sein, als dass China wohl zumindest indirekt sehr deutlichen Druck ausgeübt hat, diplomatischen Druck in dem Fall. Wenn man immer wieder liest, Pakistan ist letztlich auch der Sprecher für China in diesem Fall, weil offiziell möchte natürlich weder die USA noch der Iran, dass China mit am Verhandlungstisch sitzt. Und die haben auch eine Menge zu verlieren. Die haben eine Menge Warenverkehr, die brauchen sehr viel Energie und haben sehr deutlich gemacht, was sie davon halten. Und Donald Trump, daran möchte ich vielleicht auch erinnern, hat im Übrigen genau diese Rolle auch offen benannt. Also, dass man miteinander spricht, hat er gesagt, das sei unter dem Einfluss von China entstanden. Und ja, dieser Zweckoptimismus ist angebracht und das am Ende immer noch so ein, ich habe mir erst überlegt, ist das eigentlich ein bisschen komisches Bild? Ihr kennt doch so eine Rudelbildung auf dem Fußballplatz, weißt du? Wenn zwei sich richtig an die Gurgel gehen wollen und dann werden sie eigentlich schon so auseinandergenommen, aber sie pöbeln noch weiter rüber und drohen sich auch ein bisschen was an. Und dann dachte ich, aber es ist eigentlich genau das Bild. Weil wenn wir uns die Protagonisten dort anschauen, dann geht es denen nicht um die Mannschaft, das Volk oder den da hinten, das geht natürlich eindeutig auch, also dass die das im Sinne der Allgemeinheit und der besten des besten Ausgangs für alle, ja, das glaube ich nicht. Und insofern finde ich das Bild gar nicht so unpassend. Man bepöbelt sich anschließend noch, du hast gesagt, das heißt dann, hier wird was verletzt, da wird das verletzt, aber so haben auch alle anderen Waffenruhen funktioniert in der Vergangenheit. Und deswegen, ja, ich glaube, dass die Phase der maximalen Eskalation vorbei ist und wir dementsprechend sicherlich noch einige Wochen uns damit beschäftigen, aber es wird mehr und mehr von Seite 1 der Berichterstattung verschwinden.
Darf ich noch eine Kleinigkeit anfügen, Timo, bevor du
ansetzt? Bitte.
Weil Lars hatte China angesprochen und ich hatte heute früh noch ein bisschen Zeit zum Research lesen und werde da in nächster Zeit auch mal ein Video dazu machen, weil das Interessante ist ja, dass der Iran sich aktuell für seine Transitgebühren in Bitcoin bezahlen lässt oder in chinesischen Yuan. Das heißt, auch eine weitere Durchsetzung der chinesischen Währung im Gegensatz zum US-Dollar. Also das ist jetzt auch noch nicht der Untergang des Dollar. Der wird auch noch ein Stückchen brauchen. Aber es ist interessant, dass China hier durch Zurückhaltung und ich sage jetzt mal auch durch diplomatische Strategie auch wieder an Dominanz gewinnt und die eigene Währung noch populärer macht in gewissen Bereichen, die dann wieder genommen wird zum Handel mit Öl oder wie jetzt gesagt für Transitgebühren. Also das finde ich eine spannende Entwicklung, die so als Nebenschauplatz hier so mitschwingt.
Und China ist halt auch der Hauptabnehmer iranischen Öls. Insofern sprechen wir hier schon über gewaltige Volumina.
Okay, also ich höre daraus, dass ihr beide eher optimistisch seid, also zumindest mal die Eskalation ist vorbei und die Kriegshandlungen weitestgehend auch, also das muss ich jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen auspendeln einfach, es wird hier und da wird noch was temporär vielleicht passieren, aber es wird jetzt nicht dafür sorgen, dass dieser neue, also dass der Konflikt nochmal ganz, also wieder weit aufflammt.
Ja? Ja, wobei ja. Ich gerne noch ergänzen würde, das ist das, was ich meinte, so binär, wie man sich das vorstellt, wie es das in der Realität nicht gibt, genauso wenig binär, wir kommen da ja gleich in Punkt 2 auch noch zu, verhalte ich mich natürlich auch im Depot. Das heißt also, weil ich jetzt diese These unterstütze, dass das Gröbste hinter uns liegt, bedeutet das nicht, dass ich sage, okay, abgehakt und ich reduziere meine Cashquote dann wieder von 65% auf null. Scale in and scale out. Also langsam wieder einsteigen und gegebenenfalls im aktiven Portfolio Stops setzen, weil es, dass die Situation hier nun eine ist, bei der man sicher sein kann. Also der Nahe Osten war immer unsicher, momentan ist er noch deutlich unsicherer. Das will ich damit gar nicht gesagt haben. Aber viel wichtiger ist ja auch die Frage, wenn man sich mal anschaut, guck mal, was wir alles durchlebt haben, wie nah der S&P 500 jetzt am Allzeithoch ist. Völlig verrückt und für viele vielleicht auch unvorstellbar, weil sie sagen, ja, solche Dinge, die haben ja das Potenzial, Menschenleben zu opfern, die Schlagzeilen zu beherrschen, all das. Aber man muss sich natürlich die Auswirkungen für die Börse anschauen. Und wir haben hier an dieser Stelle gesagt, ein Zeitfenster, es muss im April passieren, bestenfalls in der ersten Hälfte. Und jetzt preist die Börse das wieder ein, dass wir eben vermutlich keine nachhaltigen, starken inflationären Tendenzen haben. Das ist alles ganz rational und kommt nicht aus dem Bauch heraus.
Was ist denn jetzt das Basisszenario? Also sagen wir mal, das wäre jetzt die Folie, auf der wir weiter reden würden. Also das, was ihr beide jetzt mit reingegeben habt, sozusagen, das war es jetzt erstmal mit dem Iran-Krieg, mit der Eskalation zumindest. Und jetzt sollte sich diese Lage dort wieder beruhigen. Was ist jetzt der, ich weiß, es ist ja jetzt mal schwer dann zu sagen, also wie geht's weiter in den nächsten Monaten, aber was wäre aus eurer Sicht ein Basisszenario, ein mögliches?
Du meinst, Prognosen sind immer schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Das wolltest du sagen.
Ganz genau.
Also mein Basisszenario, ich gebe dir mal ein schönes Thumbnail gleich mit. Also ich würde sagen, jetzt wird's dann irre. Und zwar auch dahingehend. Lars hatte es ja in den letzten Folgen immer mal wieder durchblicken lassen. Aber Donald Trump, wenn du dir die Umfragewerte auch anschaust, die Zustimmungen, die er hat, auch, dass die Amerikaner eigentlich gar keinen Bock haben auf diesen Iran-Krieg, auch gar keinen Bock dafür hatten. Wenn du mal schaust auf die Benzinpreise in den USA, über $5 pro Gallon, das ist, oder pro Gallone mit 3,8 Liter, das ist für amerikanische Verhältnisse ein unglaublicher Wert. Und Donald Trump wird jetzt alles versuchen, die Midterms noch irgendwie halbwegs zu retten, weil so wie es aktuell aussieht, verlieren die Republikaner nicht nur das Repräsentantenhaus, sondern auch den Senat. Und er kann eben nur, und ich hatte das neulich mal schon gesagt, er kann die Wählergunst nur auf seine Seite ziehen, wenn die Wirtschaft gut läuft und wenn die Aktienmärkte gut laufen. Das ist eine relativ einfache politische Formel in den USA. Da muss man gar keine großen Analysen machen. Und damit er das jetzt schafft, muss Kevin Warsh auf Linie marschieren, muss irgendwie Geld in die Märkte reinpumpen. Trump wird versuchen zu deregulieren. Vielleicht gibt es sogar Stimulusmaßnahmen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt in USA wirklich hier den großen Geldsack aufgemacht wird und einfach mal über dem Land ausgekippt. Also damit rechne ich ziemlich fest.
Also Helikoptergeld und Steuererleichterungen und
Man wird es nicht so nennen, Helikoptergeld, wie jetzt in der Krise, aber man wird natürlich schauen, dass der Konsument happy ist, dass die Aktien haben, happy sind, dass es der Wirtschaft gut geht. Also ich bin mir sicher, da wird jetzt ein Feuerwerk an Deregulierung und Stimulusmaßnahmen abgefeuert.
Wäre das denn auch tatsächlich etwas, was vom Markt dann sehr positiv aufgefasst wird? Oder ist das etwas, wo der Markt dann vielleicht tatsächlich auch eine skeptische Haltung einnimmt, weil das halt einfach viel zu durchschaubar ist und dann ja im Nachgang möglicherweise die Zweitrundeneffekte dann wieder inflationär sein könnten?
Also ich gebe gleich ab an dich, Lars. Meine Meinung erstmal super, super positiv, aber du hast natürlich recht. Also alles, was du jetzt abfeuerst, wird irgendwann auch seine Konsequenzen haben. Das heißt, du hast zu viel Geld im System, du hast wieder eine Aktienblase. Aber erstmal mehr Geld bedeutet auch Zinsen runter, viele Probleme verschwinden. Die Investitionen der Hyperscaler werden vielleicht nicht mehr so hinterfragt. Auch verschiedene Unternehmen, die aggressiv Schulden aufnehmen, haben dann eine entspanntere Situation, weil die Zinsen runtergehen, weil du näher oder mehr an Kapital kommst. Der Konsument konsumiert. Das ist erstmal ein gutes Szenario, aber es wird natürlich hinten raus sicherlich irgendwann auch einer den Preis dafür bezahlen werden oder müssen. Und das sind natürlich dann die Aktionäre, in dem halt einfach die Übertreibung, die zuvor stattgefunden hat, dann wieder abgebaut wird.
Lars, ja. Gehst du damit?
Ja, also das wird so, das könnte so kommen und dementsprechend werden die Aktien auch reagieren. Ich bin mir nur ganz, die größten Verlierer werden dann mal wieder diejenigen sein, die nicht investieren können. Weil das wäre nicht nur ein Signal, ja, wenn man so etwas einmal politisch benutzt und sagt, wir inflationieren das einfach weg. Und du kannst am Ende natürlich diese Inflationierung in Form von Sachwerten, das kannst du schon machen. Das ist sicherlich nicht das Mandat der Fed, aber in dem Moment hast du die Büchse der Pandora geöffnet und alle anderen müssten auf eine gewisse Art und Weise im Übrigen auch reagieren. Die USA sind ja nicht in ihrer eigenen autarken Bubble. Das heißt, mehr oder weniger alle müssten zumindest die Schleusen leicht öffnen. Und dann sind die Mechaniken völlig logisch. Dann geht es nicht darum, ja, aber später muss einer die Zeche bezahlen. Das hättest du seit 2008 sagen können. Du kannst doch nicht jeden Brand an der Börse mit Liquidität löschen. Guess what? Das ist genau passiert. Und hat jemand die Zeche bezahlt? Ja, guck dir die gesellschaftlichen Probleme oder konzentrieren wir uns einfach nur auf Geldanlage. Guck dir an, was mit denen passiert ist, die nichts anlegen können, die keine Sachwerte haben, keine Immobilien, kein Gold, keine Aktien. Die sind netto, also hinsichtlich der Kaufkraft, massiv ärmer geworden. Es kann allerdings auch sein, und wenn wir das jetzt mal rausnehmen, dieses extreme Ereignis, und ich glaube, wären wir überrascht, wenn er die Handlung unmittelbar von seinen Umfragewerten abhängig machen würden, wären wir sicherlich nicht überrascht. Wenn wir uns aber jetzt die Basisdaten angucken, auf die wir immer schauen, also was macht der ISM in den USA, was macht die Liquidität in den USA, was macht die Liquidität weltweit, was macht die Liquidität in China, die wird absehbar in den nächsten Monaten überall steigen. Das heißt also, wenn dieser Belastungsfaktor, und keine Frage, sprechen wir, das gilt nach wie vor. Ja, ich weiß nicht, gestern waren es dann 15 Schiffe mehr und. Wenn sich das alles nicht öffnet, obwohl es Routen drumherum gibt, das haben wir alles gelernt. Und wir haben diesen aktuellen Status in 6 Wochen oder in 8 Wochen immer noch. Dann muss der Markt wieder was anderes einpreisen, keine Frage. Aber ansonsten fehlt mir die Fantasie. Man muss ja dann andersrum fragen, wo soll denn das bärische Szenario herkommen? Aus diesem Umfeld heraus. Und das gelingt mir nicht.
Warum soll die Liquidität insbesondere in China so stark ansteigen? Weil wir reden ja auch schon seit 12, 18 Monaten darüber. Also die müssen ja eigentlich fiskalpolitisch viel, viel mehr tun. Die haben auch geldpolitisch noch relativ viel Platz. Sie könnten die Zinsen runterbringen. Sie könnten die mit anderen Maßnahmen die Geldmenge ausweiten. Also Frage Nummer 1, warum bist du so sicher, dass China die Liquidität ausweitet? Und Punkt Nummer 2, wir haben ja eigentlich auch schon den Umstand, dass ab Dezember die Bilanzsummenverkürzung der Fed eigentlich auch schon aufgehört hat. Aber wir sind jetzt im April und ja, von einer Ausweitung kann jetzt aber auch nicht großartig die Rede sein. Oder?
Also die Daten, die ich jetzt gerade besprochen habe, waren tatsächlich Ist-Daten. Also wir sehen eine steigende Liquidität. In den USA wurde das jetzt ein bisschen unterbrochen. Und ich glaube, das erste Quartal, weißt du, der Analyst kann hinterher immer sagen, warum es nicht so gut gelaufen ist. Und wir waren ja sehr bullish fürs erste Quartal. Und ich finde es aber fair zu sagen, naja, wir haben nicht damit gerechnet, dass der wichtigste Handelsweg, insbesondere für Energie, über Wochen dicht sein würde. Das hat die Märkte belastet, weil du, wenn so etwas länger anhält, das Ganze muss der Markt das einpreisen. Und das war der Grund dafür, glaube ich, dass wir ein durchwachsenes erstes Quartal gesehen haben. Aber wenn man sich die Kraft dahinter mal vorstellt, guck dir doch mal die Headlines der letzten 3-4 Wochen an und das Eskalationspotenzial und wer hier alles mit direkt und indirekt am Tisch war. Und dann schau dir an, was die Indizes daraus gemacht haben. Ist das jetzt massive Schwäche und die wollten eigentlich nur fallen und das war ja nur eine Frage der Zeit, bis das alles massiv einbricht? Ich möchte nicht Stärke hineininterpretieren, wo keine war. Aber dass wir hier offensichtlich strukturell treibende oder stützende Kräfte haben, das haben die in den letzten Wochen ja wunderbar gezeigt. Also der Markt will ja offensichtlich nicht 30% einbrechen. Und ich glaube, dass die Faktoren, die dahinter stehen, das lässt sich nicht aufs Quartal oder auf die Woche genau sagen. Mhm. Aber sofern von der Seite jetzt nichts Neues hinzukommt an Fakten, bin ich bis die Wahlurne geschlossen ist, zumindest mal kein Bär.
Okay. Und Sebastian, jetzt gebe ich wieder den zweiten Teil der Frage von unserem ersten Thema hier an dich weiter. Also ist das denn jetzt die große Megakaufchance?
Es kommt immer auf die Perspektive an. Also langfristig, wir kommen dann ja noch dazu, gab es ein paar Nachkäufe, habe ich auch getätigt. Und ich muss ja sagen, im Hinblick oder auch zu Beginn des Krieges habe ich mich ja dann auch sehr konservativ verhalten, habe auch Positionen geschlossen. Ich spreche jetzt mal vom taktischen Depot, das heißt, wo ich kurzfristig agiere. Und das, was Lars gesagt hat, jetzt ist es wieder an der Zeit, reinzugehen. Also ja, in meinen Augen, und ich bin ja positiv eingestellt, ist es jetzt an der Zeit, die ersten Positionen zu eröffnen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich nächste Woche 20 Trades aufmache, sondern dass ich die ersten 1-2 wieder reingehe, dann gucke, schaue, ob die Situation stabil bleibt, ob der Waffenstillstand hält, ob ich vielleicht falsch gelegen bin. Und wenn ich richtig liege, dann baue ich die nächste Position auf und dann die nächste. Also kurzum, ja, das ist jetzt definitiv, wenn man die Einstellung vertritt, die ich habe, ein guter Zeitpunkt, um die Positionen wieder aufzubauen. Und ich wollte noch eine kurze Ergänzung geben zur Liquidität. Man darf auch nicht nur auf die Zentralbankliquidität in den USA schauen, sondern wir sehen in den USA, und das hatte ich vorhin auch angerissen, ja auch eine Deregulierung im Bankensektor, gerade was das Eigenkapital angeht, was Banken vorhalten müssen für Risikoassets, also risikogewichtete Anlagen. Und da sehen wir seit April eine Deregulierung, die hunderte Milliarden entfesselt, nur im Bankensektor. Also das heißt, da wird auch Liquidität außerhalb des Zentralbanksektors geschaffen oder freigesetzt durch Deregulierung. Und ich glaube, das ist so ein, sag mal, eine Stellschraube, die Trump sicherlich mehr verwenden wird in Zukunft, weil dann ist es auch ein bisschen klandestiner und verdeckter, als wenn die Zentralbank einfach nur die Zinsen runternimmt oder Anleihen kauft.
Ja, also vielleicht sollten wir das nochmal ganz kurz erklären. Also wenn ich dir jetzt, ich bin eine Bank und du bist eine Firma, Sebastian, und ich gebe dir jetzt 100 Euro Kredit und normalerweise muss ich dann dafür...
Wie bitte? Dann renne ich davon. Wenn du mir 100 Euro als Kredit gibst, dann renne ich davon mit dem Geld.
Genau, genau. Und ich muss aber dafür, also dafür, dass ich dir die 100 Euro gebe, muss ich dann, ich mache es jetzt mal super simpel, muss ich 50 Cent von meinem Eigenkapital blocken. Genau. Und genau.
Also und wenn du eben nur,
Ich als Bank,
wenn du eben nur 10 Cent hinterlegen musst, kannst du ja natürlich viel
kann ich mehr Kredite geben, ausgeben.
Ganz genau.
Und damit gelangt wieder mehr Geld ins System. Also
genau, und es ist halt verdeckter und nicht so offensichtlich offensiv wie wir packen jetzt die Zinsen runter in einer vielleicht immer noch etwas inflationären Gegend oder Ära, sondern du kannst den Bankensektor ja auch einfach Möglichkeiten geben, mehr Geld ins System zu pumpen.
Ja. Und okay, also das heißt, du hast, dann lass uns gerne auch direkt schon rübergehen zu Thema Nummer zwei. Also was haben wir gemacht? Ich glaube, das bietet sich jetzt an und ich höre da jetzt halt einfach raus bei dir, Sebastian. Du hast ein bisschen was gemacht, aber nicht mit beiden Händen. Wahrscheinlich hast du einfach nur Casio und Cri-Cri gekauft.
Ganz genau.
Das kann dir niemand verdenken.
Genau. Ich kann mal anfangen. Also ich habe fürs langfristige Depot in der letzten Woche ein bisschen was bei Hermes nachgekauft. Ich habe Henkel nachgekauft, das hatte ich in der letzten Folge gesagt, Unilever. Ich hatte davor den Einsturz und auch den Druck auf nennen wir es mal, Private Equity Firmen genutzt, um ein bisschen KKR aufzustocken. Ich habe auch bei Procter & Gamble ein bisschen nachgelegt. Also das waren so die langfristigen Käufe. Im kurzfristigen Depot muss ich sagen, Füße stillgehalten. Die beide den Plus haben, die wissen es. Wir haben aktuell 3 Positionen, die auch gut durch die gesamte Iran-Kriegssituation durchgekommen sind. Da sind wir jetzt positioniert. Was ich mir aber aktiv gerade anschaue, ist natürlich wieder neuer Einstieg bei Gold- oder Silberminen. Da hatten wir ja gesehen, die hohen Energiepreise haben einfach auf die Marge gedrückt. Das war ein großes Problem. Da haben wir bei Goldminen, bei Silberminen, teilweise bei Kupfer deutliche Verluste gesehen. Das heißt, das ist jetzt an der Zeit, wo wir eine Stabilisierung sehen in den Energiepreisen, da wieder überlegen oder zu überlegen, ob Positionen Sinn machen können. Oder ich hatte ja auch schon mal angedeutet, so im Rüstungsbereich, das wird ein großer Megatrend bleiben. Oder halt auch LNG. Da sehen wir jetzt genau den Rücksetzer. Wir hatten ja neulich mal Schindler Energy besprochen, der jetzt kommt. Aber ich sehe das auch als einen größeren Trend, gerade weil die USA die ausgefallenen Lieferungen aus Katar kompensieren werden. Und da ist halt Schindler Energy gut positioniert. Also das sind so die Felder, wo ich gerade drauf blicke und so langsam die ersten Einstiege wieder vorbereite.
Okay, cool. Bei dir, Lars?
Ja, mir sind ein klein bisschen natürlich die Hände gebunden, weil das, was ich mache, mache ich ja mit den Lesern der Renditespezialisten. Und dementsprechend kann ich aber sagen, ich kann auch 2 Werte nennen, also im aktiven Portfolio gilt Scale in and Scale out. Also du weißt nicht, es geht nicht um Wissen.
Kannst du das mal ganz kurz erklären? Sorry.
Ja, genau. Also ich habe die, als wir letzte Woche drüber gesprochen haben, und Sebastian mich noch überbieten wollte mit seiner Cash-Quote von 70% gegen im taktischen, aktiven Portfolio. Das meint in etwa das Gleiche, also nicht das langfristige. Da fiel mir noch ein, ich hätte eigentlich noch überbieten können, weil ich auch noch eine Absicherungsposition hatte. Die muss ich ja eigentlich dazu rechnen. Egal, auf die 65% bin ich nicht irgendwann am 13. März gekommen und habe gesagt, ich war eben noch bei 90, ich verkaufe jetzt alles. Sondern das passiert dann in der Regel durch Gewinnmitnahmen oder dass man ausgestoppt wird aus Positionen, aber dieses Kapital aufgrund eines zu dem Zeitpunkt aktiven Abwärtstrends erstmal nicht wieder investiert. Und so scaled man dann langsam aus Positionen raus und baut damit die Cashquote auf. Und genauso steigt man wieder ein. Es gibt nicht dann die Erkenntnis morgens, dass ich sage, oh, jetzt ist alles vorbei, jetzt geht das ganze Cash wieder in den Markt, sondern im aktiven Portfolio habe ich meine Cashquote, haben wir unsere Cashquote reduziert. Das heißt, wir haben einen Kauf getätigt, wir haben eine Abstauberorder für einen. Auch so ein Anstieg passiert ja dann, kann passieren, aber oft nicht V-förmig, sondern dann gibt es noch ein bisschen schwächere Tage, dann kommt man wieder rein. Das heißt, wenn das ein neuer Trend wird, das ist noch nicht garantiert, aber wenn das ein neuer Trend wird, dann wird es auch in diesem Trend Rücksetzer geben. Und die kann man dann wieder nutzen, um dann sukzessive seine Cashquote zu reduzieren. So, in Seitwärtsphasen ist das übrigens manchmal, muss man auch sagen, eine anstrengende Geschichte. Denn du hast nicht immer sofort das Gefühl, dass du da auf der richtigen Seite bist. Im aktiven Portfolio, und nur dann macht es ja überhaupt Sinn, diese beiden Disziplinen voneinander zu trennen, stelle ich mir diese Frage nicht. Ich kann ja nicht sagen, ich mache im langfristigen Portfolio, ich mache aber da auch irgendwie Timing. Das mache ich dann extra nicht. Und am 30.03. ging, das war dieser Montag, nachdem alle gehofft hatten, Trump würde in Taco-Manier am Wochenende alles wieder retten, hat er nicht gemacht. Sehr schwacher Montag. Und an dem schwachen Montag, ich habe meine Kaufliste rausgeschickt und bei 2 Werten stand auf aktuellem Niveau interessant. So, und ich sage es jetzt einmal, ich hoffe, ich verärgere keinen meiner Leser damit. Als jetzt kaufenswert standen da aus dem langfristigen Portfolio eine DHL und der Global X Infrastructure Fund. So, und die habe ich halt dann dementsprechend nachgekauft. Ist auch egal, die stehen jetzt 10-12% höher, aber darum geht es ja gerade nicht, weil ich sie ja sowieso nicht wieder verkaufe, also ob die jetzt 5 oder 15% gewonnen hätten. An schwachen Tagen zu kaufen, ist eine ganz simple Disziplin. Und dann immer zu sagen, ja, aber ich kaufe erst, wenn der Markt 25% im Minus ist, dann kaufst du nie an schwachen Tagen, weil solche Ereignisse, ja, zumindest in den letzten 5 Jahren hatten wir nur 2 dieser Art. Und das ist dann einfach, oder sogar nur, na, 2022 hatten wir, okay. Aber seitdem hatten wir nicht so viele Korrekturen größer 15%. Das heißt, da ist sehr stumpf, sehr einfach, kaufe ich dann an schwachen Tagen, habe ich das Gefühl, okay, ich muss im langfristigen Portfolio irgendwas machen. Und dieser simple Gedanke sorgt schon für eine Outperformance. Mehr musst du eigentlich nicht machen. Hauptsache nicht andersrum verhalten. Also dann am 30.03., wenn alles schwach ist, denken, ja dann, ah ja, jetzt muss ich aber auch mal Cash aufbauen. Antizyklik ist in einem langfristigen Portfolio immer sinnvoll gewesen.
Und ich werfe noch kurz ein, deswegen bin ich ja so ein Verfechter, Depots zu trennen. Weil viele haben ein Depot und da liegt alles drin. Da liegt was Kurzfristiges drin, was Mittelfristiges, was Langfristiges. Und irgendwann verliert man den Überblick. Und wenn man Depots einfach trennt und sagt, das ist ganz stumpf ein langfristiges Depot, da kaufe ich jetzt einfach nach und achte nicht auf den Rest, ist es psychisch, glaube ich, einfacher zu ertragen, als wenn man so ein Mischdepot hat und da alles sich irgendwie wild bewegt und dann hat man am Ende Angst und macht doch nichts oder verkauft doch alles. Also da gilt es, die Disziplin wirklich zu trennen.
Oder wir würden auch hier natürlich entsprechende Depot-Software-Anbieter nennen, ab sechsstelligen Werbeverträgen jederzeit immer an uns wenden. Timo kommt dann zurück auf Sie zu.
Genau. Und ich muss das jetzt gerade noch mal ganz kurz den Joke verarbeiten. Geht gerade ein bisschen, dauert ein bisschen länger, aber ich bin wieder da. Also ich bin auch noch ganz kurz mit einer relativ ruhigen Hand jetzt durch diese Phase durchgegangen. Ich habe am Anfang des Iran-Kriegs, also quasi in der ersten Februarhälfte, Märzhälfte.
Los ging es Ende Februar.
Ende Februar, Entschuldigung, ja genau, in der ersten Märzhälfte. Genau, da habe ich noch ein paar Risikopositionen bei mir aufgelöst. Also im Wesentlichen ging es da um Zertifikate, die aber also allesamt irgendwie auch im Plus gelandet sind. The Weir Group habe ich einen Gewinn aufgelöst und habe eigentlich nur eine Position sozusagen so ein bisschen als Hedge mitlaufen lassen und das war die Halliburton. Da war ich zeitweise mal 18% vorne, jetzt sind es ungefähr noch so 8%. Also bedeutet, die hält sich offenbar auch noch so ganz gut. Also ich hätte tatsächlich mit einem viel, viel größeren Drawdown gerechnet, aber sie hätte dann an einem Tag um 5 oder 6% verloren. Das ist okay. Also ich muss jetzt nochmal gucken, dass ich da aus dieser Position auch vernünftig wieder rauskomme. Ich glaube, das wird auch funktionieren. Und ich habe eine, sehr antizyklisch, habe ich eine Solana-Position mit reingenommen. Also mit einem super engen Setup, also einfach auf Tagesbasis, wenn auf Tagesbasis $77 als Schlusskurs gepreist werden, bin ich sofort raus. Und sogar in den schwachen Tagen, zuletzt hat die Solana aber nicht einmal das irgendwie auch nur annähernd angegriffen. Das ist natürlich jetzt keine Gewähr für die Zukunft. Ein richtig miserabler Tag, wo irgendwie die ganze Angst wieder aufflammt. Aber ich glaube, da unten habe ich zumindest mal ein Level gefunden, wo man zumindest mal die Annahme treffen kann, dass das eine Bodenbildung sein könnte. Und falls sich sowas wie eine Erholungsrallye, eine Erleichterungsrallye, also auch in dem Sektor, der sich ja gegenüber anderen Sektoren vergleichsweise stark gehalten hat, dann muss man auch sagen, also dann könnte so eine Solana auch sehr, sehr schnell irgendwie in Richtung $96 bis $100 auch wieder laufen. Also das sehe ich da ehrlicherweise als überhaupt kein Problem an. Und ansonsten habe ich halt maximal 4-5% mit dieser Position verloren, wenn ich mich da an mein Setup halte. Also das ist da so ein bisschen tatsächlich, also ein Setup, was mir ganz gut gefällt, weil es halt wirklich sehr asymmetrisch ist. Aber halt High Risk, muss man auch sagen. Ne? Also ein schwacher Tag und dann ist sie halt auch bei deutlich drunter. Also die ist ja einmal so richtig auf 68 reingespiked, aber da sind auch sofort die Käufer dann wieder zurückgekommen. Also ich glaube, das hat 2 oder 3 Stunden gedauert und dann war die wieder deutlich über den $78. Naja, schauen wir mal. Genau, ansonsten im langfristigen Portfolio, das habe ich aber hier auch schon mal vor 1 oder 2 Wochen gesagt, habe ich nur eine Tranche in den Emerging Markets ETF mit reingegeben. Und ja, das sollten wir sowieso nochmal auf die Agenda setzen, weil tatsächlich sind solche Werte wie Nu Holdings beispielsweise, haben sich wirklich gut gehalten. Also erstaunlich gut sogar. Aber können wir ja einfach nochmal wann anders besprechen.
Wir sollten die Emerging Markets mal als Thema noch separat machen.
Ja, finde ich auch. Sollten wir unbedingt auf jeden Fall in diesem Jahr. Dann gehen wir mal rüber zu, was haben wir denn jetzt? Bitcoin, Sebastian. Ich hatte jetzt Solana. Jetzt darfst du noch mal loslegen. Du hast nämlich Bitcoin gekauft. Ne?
Ich habe gekauft. End of story.
Okay, alles klar.
Na, ich hatte es ja bei Buy the Plus auch gesagt und ich hatte im Video jetzt ein bisschen verspätet oder was heißt verspätet, also zeitversetzt darüber gesprochen, Bitcoin im langfristigen Depot wieder etwas ausgebaut, die Position. Das hatte ich ja auch schon früher in Podcast-Folgen gesagt, da bin ich ja ein bisschen schwach auf der Brust, was Bitcoin angeht. Da kaufe ich gerne auch mal ein bisschen aggressiver dazu, gerade wenn Dividenden reinkommen und habe jetzt so bei $68,000 wieder ein bisschen dazugelegt. Also Hauptgrund war aber auch zum einen die Position zu erweitern, aber es gab jetzt auch von Incrementum, also dem Liechtensteiner Vermögensverwalter, die haben ja den Bitcoin-Kompass oder den monatlichen Bitcoin-Kompass und da haben die so einen Stimmungsindikator drin und der ist wirklich im tiefroten Bereich. Also man kann wirklich sagen, bei Bitcoin haben die meisten die Schnauze dermaßen voll. Das spricht auch schon fast wieder für eine Bodenbildung. Also solange wie sich der Bitcoin aktuell hält, auch trotz Iran-Krieg, muss ich sagen, das ist schon eine innere Stärke und eine super schlechte Stimmung. Das ist für mich natürlich ein guter, zumindest mal ein Indiz, dass ich sage, okay, da greife ich gerne mal wieder zu. Also deswegen auch bei Bitcoin.
Darf ich da mal eine Nachfrage stellen?
Gerne.
Nur, dass wir das Thema hier nicht wirklich auf der Agenda haben, obwohl du in Wahrheit eine Position hast, die kleiner ist als der Gegenwert deiner Champagnerflaschen im Schrank. Also wir wissen ja, du hast ungefähr 25%. Ich weiß nicht, ob das im Top war, ist ein paar Wochen her. 25% in physischem Gold. Wie hoch ist denn bitte schön dein Bitcoin-Anteil? Du merkst ja schon, wie da gleich auf Krawall gebürstet. Wie hoch ist denn etwa dann dein Bitcoin-Anteil? Wenn, also auf welche Depotgröße oder Vermögen auch immer gerechnet, wenn wir bei Gold bei 20% sind, jetzt sag bitte nicht 0,
nein, 1,
naja, besser als nichts. Ja, für 0, ja, für 0, hatte ich mir eine ganze Liste zurechtgelegt, die ich dir jetzt um die Ohren gehauen hätte. Aber man muss ja mal anfangen und du bist ja noch auf der Käuferseite. Insofern 1, das ist ja schon mal was, weil
ja, es
das
erklärt Anfang,
auch so ein bisschen, wie so Bitcoin so diese strategischen Support hatte. Das waren dann deine 1,
das waren meine Zukäufe. Aber ich baue die Position ja seit über einem Jahr ja peu à peu aus und ich habe auch keine Eile damit. Also ich habe ja Gold ewig lange akkumuliert, ich habe Silberaktien. Also ich habe jetzt keinen Stress, dass ich sage, ich brauche 3% Ende nächsten Jahres, sondern wenn sich Chancen ergeben und Rücksätze zeigen, dann kaufe ich gerne ein bisschen bei Bitcoin dazu. Aber Bitcoin wird niemals, da müsste sich schon fundamental alles in meiner Einstellung ändern, auch nur annähernd an Gold ranzukommen. Also wenn ich mal 3% habe als Beimischung, dann bin ich zufrieden. Ich bin auch überzeugt von Bitcoin als Anlageklasse. Ich bin deutlich überzeugter geworden, als institutionelle Investoren reingegangen sind. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, so das ganze Thema, was ja aufpoppt, Quantencomputer, wie sicher ist der Bitcoin? Und ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, den Bitcoin auch entsprechend zu sichern. Und du kannst einen Hardfork machen und verschiedene Sachen. Aber es schwankt ja auch irgendwo so mit rein. Also von daher, Bitcoin gehört in ein Portfolio. Aber ich werde wahrscheinlich auf einem Level bleiben von 3%. Aber wenn der Bitcoin halt sich dann verdoppelt, dann kann ja auch dieser Wert immer stärker werden. Also
heißt du, was auch bei meiner Position gegebenenfalls?
Ja, absolut.
Okay, ja.
Aber sprechen immer doch
wieder, Zukäufe. Wenn Elon Musk Gold vom Mars mit zurückbringt.
Ach, okay, also ja, keine Verkäufe von Gold und die dann zugunsten von Bitcoin. Das würdest du nicht machen.
Nein, nein, sondern ich nehme immer neues Geld. Natürlich dauert das dann auch entsprechend länger. Du musst ja das Geld erstmal dann schaffen, aber ich gebe nichts her im langfristigen Depot, nur ganz ausgewählte Werte. Und dann gibt's eine Sonderfolge.
Wohl dem, der immer neues Geld hat.
Super. Ja, du musst halt, das ist ja das, wo ich sage, du musst halt warten, bis wieder Dividenden reinkommen, bis du eine Ausschüttung hast. Das ist ein Prozess, da muss man halt auch Geduld mitbringen. Wenn ich jetzt sage, ich will morgen 3%, dann müsste ich halt gucken, verkaufe ich was und schieb's in Bitcoin rüber. Aber
habt ihr gehört, ne? Bloß nicht einer geregelten Arbeit nachgehen, mal mit seiner Hände Arbeit was machen. Naja, warte ich halt auf Dividenden. Hauptsache fürs Nichtstun was bekommen. So kann das System auch nicht wieder auf Vordermann kommen hier.
Ach, natürlich, natürlich. Ich investiere ja wieder ins System rein. Weißt du, das ist ja, und ein Teil davon, der wird dann konsumiert und fließt französischen börsennotierten Luxuskonzernen in der Alkoholsparte zu.
Konsument und Aktionär gleichzeitig. So ist das Geschäftsmodell. Sehr gut.
Ja, ich bin kein Frugalist.
Aber nee, in dem Generalverdacht standest du nun wirklich nicht.
Mehr war.
Nee. Lars, wie hoch ist denn dein Bitcoin-Anteil im Gesamtportfolio? Also mal alles Cash, Gesamtdepot, alles
rein. Ja, 10%? Also alles börsennotierte, alle anderen Sachen müsste ich ja dann irgendwie ausrechnen.
Ja, nee, alles börsennotiert.
War ich im Top, im Top war ich, glaube ich, bei 16% und dafür habe ich aber nicht viel tun müssen. Also Bitcoin ist einfach gestiegen.
Ja.
Oder mein Bitcoin-Anteil, ich bin ja da schon relativ lang drin. Ich lasse jetzt mal den Text weg, dass ich zu früh natürlich auch Anteile verkauft habe und. Und ja, dementsprechend, weil Bitcoin ja jetzt doch deutlich underperformed hat, bin ich unter 10% gerutscht. Und das war ja auch der Grund, warum ich eine taktische Position aufbaue in dem Sinne. Also ich habe normalerweise eine sehr klare Trennung zwischen meinem langfristigen Portfolio und meinem aktiven Portfolio. Aber das meandert so ein bisschen dazwischen, weil es für mich ein etwas offener Zeithorizont ist, was ja eigentlich ganz wichtig ist bei einer Position. Wann passiert etwas? Und deswegen habe ich von meinen drei Tranchen jetzt zwei zusammen. Sollten wir unter 55 fallen oder über 77 ansteigen, dann kommt die dritte Tranche hinzu. Und das Ziel ist dann erstmal ein Allzeithoch. Ja, wenn das in 2 Jahren passiert, dann hätte ich eine Durchschnittsrendite oder aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 41%. Wenn es 3 Jahre dauert, dann sinkt die Rendite auf 26%. Wenn es nie passiert und ich ausgestoppt werde, dann habe ich eine negative Rendite. So funktioniert aktiver Handel.
Ja. Okay. Ah ja, ich habe nämlich auch mal nachgeschaut. Also tatsächlich ist Bitcoin bei mir auch größer als Gold. Aber das muss ja nicht so bleiben. Genau, aber ich bin tatsächlich unter 10% gerade mit Bitcoin. Aber wirklich Gesamtportfolio habe ich jetzt mal hier mir angeschaut.
Auch bin ich gar nicht sicher. Ich habe ja schon gesagt, dass ich, und das ist die Wahrheit, in etwa weiß, für wie viel ich zur Jahrtausendwende gekauft habe. Aber wenn ich sage, dass ich seit mehreren Jahren nicht mehr an diesem Schließfach dran war, dann ist das korrekt.
Es ist also ein Schließfach.
Ja, und da kommen dann gleich, ja, hast du nicht mit Solingen mitbekommen und so weiter und die Deutsche Bank. Ich glaube, die sind jetzt aber entschädigt worden. I don't know. Ich weiß nicht. Ja, aber ihr seht ja, ich leide ja offensichtlich nicht darunter, dass ich nicht genau weiß, wie hoch mein Goldanteil ist. Aber der dürfte, meine Güte, Hälfte Silber, Hälfte Gold habe ich zur Jahrtausendwende gekauft. Und das hat sich ja seitdem schon sehr ordentlich entwickelt. Vielleicht war ich zwischendurch auch mal in etwa gleich groß in Silber und Gold wie Bitcoin investiert. Das kann schon sein. Aber solche Sachen, so langfristige Sachen, who cares?
Okay, aber das bedeutet wahrscheinlich aktuell die größte, in Anführungszeichen, Unwucht, hättest du, Sebastian, also quasi du hättest da am meisten Luft noch sozusagen, Bitcoin rauf zu scalen. Und
kann ich so definitiv unterschreiben. Die
Goldanteil
runter,
wie vorhin
gesagt,
zu scalen.
Ist ein langfristiger Prozess und das wird schon.
Aber muss ja nicht, ne? Ja, genau. Nee, genau. Das muss, genau. Also fühle ich jetzt nicht aufgefordert, das zu tun. Und wenn, dann würdest du
es sowieso nicht machen. Ich bin da ganz entspannt.
Genau. Ja, dann lass uns doch mal dieses Thema hier verlassen und rübergehen zu den Halbleitern. Wird Micron die nächste Nvidia? Steht hier auf dem Zettel. Wer möchte anfangen von euch?
Ich kann gerne anfangen. Die Antwort lautet aus meiner Sicht nein. Also Micron profitiert eindeutig von einer massiven Knappheit derzeit. Und unter dem Aspekt ist sowohl bei Micron als auch den beiden großen Wettbewerbern Samsung und SK Hynix, die hat neulich jemand besser ausgesprochen, aber ihr könnt mir das ja mal in Lautschrift nochmal in die Kommentare unten reinschreiben. Die können durchaus noch laufen, ja, aber es ist nicht das Gleiche. Also es ist meines Erachtens, sind das dann schon zyklische Aktien, während jeder GPU braucht ja mehr Speicher. Und dieser Speicher ist halt extrem knapp gewesen und in einigen Sonderfällen dann auch noch so knapp, dass man, hätte man DRAM irgendwie, weiß ich nicht, mein Sohn hätte mir erzählt, auf eBay werden dann auch noch diese Speicherkarten, wurden hin und her gehandelt. Also so ein kleiner Nebenverdienst für jemanden, der da noch was rumliegen hatte. Nur Micron hat natürlich nicht den gleichen Burggraben um sich herum wie Nvidia. Also wenn man so will, ist Nvidia ja derzeit die Entwicklung der KI und Micron profitiert von der momentanen Knappheit, die durch die KI-Entwicklung herrscht. Aber das ist für mich ein zyklischer Prozess. Zumal auch einige ja aufgrund dieser Tatsache jetzt mehr und mehr sagen, wir machen unsere eigenen Speicher, einfach deshalb, weil es die Produktion sich langsam dann und Entwicklung für ein Unternehmen auch lohnt, wenn sie so viel Geld bei ihren Zulieferern bezahlen. Das heißt nicht, dass Micron jetzt nicht weiter steigt, aber es werden dann auch zyklisch schwache Phasen kommen, wenn ein Überangebot herrscht. Und dass das passiert, glaube ich.
Also du bist nicht im Lager derjenigen, ich bohre mal noch kurz nach, weil das ist ja aktuell die These, die rumgeht, weil wenn ich mir Micron angucke, und das haben ja viele schon sicherlich auch vor mir gemacht, haben wir ja für dieses Jahr immer noch ein 7er KGV, für nächstes ein 5er bei diesen Wachstumsraten. Und da ist ja so die ewige Diskussion, ist Micron immer noch ein Zykliker oder ist die mal alles anders an der Börse? Und du würdest sagen, dieses Halbleitergeschäft bleibt einfach ein zyklisches Geschäft. Also deswegen würden wir auch wieder einen Abschwung sehen.
Ja, guck dir nochmal an, wer, ich glaube, Amazon hat gesagt, sie machen wollen eigene Speicher machen, eigene Chips entwickeln und andere Anbieter auch. Und wenn man sich die Investitionen anschaut, dann, die diese Firmen theoretisch tätigen können, dann ist damit zu rechnen, also mir fällt kaum ein dauerhafter Mangelzustand auf. Das ist bei Nvidia ja nicht das Gleiche. Also die Zyklik bei Nvidia ist meines Erachtens eine andere als die bei Micron. Ich will aber Micron deshalb nicht schlecht machen, nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis sagt mir ja nichts. Es wird ja das aktuelle Wachstum einfach fortgeschrieben. Und man kann es auch so simpel formulieren, wer sagt, die nächsten 3 Jahre sehen aus wie wahrscheinlich reichen die nächsten 24 Monate, wie die letzten 24 Monate, der sollte in Korrekturen, kann der Micron weiter kaufen oder wenn er investiert ist, halten. Aber sie haben eben, sie stehen nicht so im Zentrum, wie eine Nvidia das tut.
Okay. Ja, ich glaube, diese Mini-KGVs sind doch eigentlich ein super Warnsignal, weil, haben wir das nicht sogar hier schon mal besprochen, dass halt einfach die aktuellen Marktpreise multipliziert werden und dadurch dann halt diese extremen Übergewinnsteigerungen halt, also kurz, Sebastian, das, was du sagst mit der Zyklik, also ja, nur weil das jetzt aktuell so absurd anmutet, weil die Nachfrage so hoch ist, heißt das ja nicht, dass Zyklik insgesamt weg ist. Das ist ja das Wesen von diesem extremen Schweinezyklus, dass das halt, und der wird auch, also meines Erachtens nach wird der jetzt halt einfach nur potenziert durch diesen KI-Boom. Also das heißt, wir haben ja jetzt noch keinen ersten KI-Winter gehabt, aber ich bin relativ sicher, dass der kommen wird und dass das halt genauso hart wird wie der erste richtig heftige Kryptowinter, wo sich auch niemand vorstellen konnte, dass das Bitcoin dann auf einmal irgendwie 70-80% zusammenkracht. Und genauso wird das aber auch mit den Chips sein. Also ich glaube, dass man die aktuelle Lage nicht zu leichtfertig in die Zukunft weiter fortschreiben sollte.
Liebe Freunde von By The Dip Podcast, 90.000 Abonnenten haben wir jetzt, 100.000 hätten wir gerne. Nur ihr könnt uns dabei helfen. Also, wenn ihr hier regelmäßig reinhört, wenn euch gefällt, was ihr hört, wenn euch hilft, was ihr hört, dann abonniert jetzt diesen Podcast. Wir würden uns sehr darüber freuen. Weiter geht's.
Vor allem Effizienzsteigerungen ist es ja auch noch. Es ist ja nicht nur die Nachfrage, dass die zyklisch ist oder dann wieder einbricht, sondern du kannst ja auch mehr aus bestehenden Chips rausholen. Und das hat ja Google TurboQuant gezeigt, dass sie einfach eine bessere Auslastung der Chips dadurch ermöglichen für die KI-Modelle. Also dann hast du natürlich auch eine geringere Nachfrage, wenn du aus einem bestehenden Chip mehr rausholen kannst. Also von daher, ich sehe die Micron relativ positiv, aber ich glaube nicht, dass wir diesen Zyklus jetzt irgendwie durchbrochen haben und alles sich fundamental verändern wird.
Und das heißt nicht, dass die nicht nochmal 100-200% oder so steigen kann. Also ich meine, das ist ja auch, es ist ein gutes Unternehmen. Der Aktienkurs ist Wahnsinn. Und ich glaube, jeder, der dort irgendwie einen Einstieg findet und eine aktive Position aufbaut, der wird dann auch sagen, ja, hier, also was wollen denn die drei Schwätzer? Aber es ist ja jetzt, ich glaube, das sollten wir jetzt vielleicht auch nochmal ganz kurz mit sagen, dass wir vielleicht eher aus der Investorenbrille aktuell sprechen und nicht auf der Maßgabe, kriegt man hier jetzt ein gutes Setup hin, wo man mal 20-30-40-50% oder so machen kann. Ne? Könnt ihr da mitgehen oder?
Ja, also es ist einfach Chance-Risiko-Verhältnis. Das muss man ja immer betrachten. Und hat Micron ein Produkt, welches nicht austauschbar ist, vergleichbar ja zu Nvidia, eindeutig nicht. dass du würdest bei dir in deinem, ganz egal, ob du eine PlayStation oder ein Notebook hast, merkst du nicht, ob das ein, ob der von Micron oder von Hynix ist oder von Samsung, von Samsung. Es gibt da die Differenzierbarkeit ist einfach nicht gegeben. Das macht ja Micron nicht schlechter, nur die Vorstellung, dass dieses Unternehmen dann auf ja im Prinzip, das wäre das einzig Interessante daran, weil rein kurstechnisch ist ja besser gelaufen als Nvidia zuletzt, wird das hier die neue Nvidia? Also kann das in die Größenordnung steigen? Und da muss man eben sagen, das Produkt von Nvidia ist ein nicht austauschbares. Kann sich das irgendwann ändern? Haben wir fairerweise auch schon vor ein paar Jahren drüber gesprochen, welches Unternehmen kann denn solche Margen so lange, bis jetzt muss man sagen, gibt's nicht den Nvidia-Killer. Und der Micron-Killer, den kennen wir aber, nur momentan haben eben sowohl der Killer als auch der als Micron selber, wenn du alles verkaufst und die gesamte Nachfrage 26 ist alles verkauft, das sorgt natürlich momentan dafür, dass du Margen jenseits der 50% hast, was überhaupt nicht im Speichergeschäft die Basis war. Aber das weiß jeder. Wenn wir drei Nicht-Techies das wissen, dann weiß das jeder andere im Markt auch. Also von daher, da ist noch unentdecktes Potenzial. Das musst du dir dann entweder ausdenken oder du findest irgendwas. Aber jeder kennt die Story.
Kann man denn überhaupt im Halbleiterbereich noch irgendwie adäquates Alpha irgendwie heben? Und gibt es denn überhaupt im Halbleiterbereich Unternehmen, die tatsächlich sozusagen etwas ganz, ganz Besonderes haben? Also ich würde sagen, also wenn dann eigentlich tatsächlich nur Nvidia, TSMC und ASML, würde ich jetzt sagen.
Ach so, in unterschiedlichen, ja, genau. Das stimmt, diese Lithografiemaschinen. Es mag irgendwelche Spezialbereiche, ich habe gerade ein bisschen in einem, also im militärischen Bereich gibt es dann auch noch welche, die besonders stoßfest sind und so weiter. Das ist aber alles, das sind dann Kleinstproduktionen im Vergleich zu dem, was im PC-Markt zum Beispiel passiert. Also, nee, da glaube ich, gibt es nicht so viele. Und das war, und Speicher vor allen Dingen, gibt bestimmt Ärger von irgendjemandem, der sagt, die von Micron sind viel besser, aber da sind, glaube ich, keine großen Qualitätsunterschiede.
Ja.
Ich würde noch ergänzen, ja. Nvidia ist ja aktuell auch nur bei einem KGV 22. Also da hast du auch noch eine vernünftige Bewertung in Anbetracht dessen, was das Unternehmen liefert.
Mhm. Ja. Okay, gut. Aber damit haben wir dann, denke ich mal, diese Frage Micron, Nvidia gut zusammengefasst oder gut beantwortet. Und insofern würde ich sagen, gehen wir rüber zur Hörerfrage von Micha und insgesamt auch von einigen weiteren aus unserer By-the-Dip-Community. Ja, die Frage, was halten wir von Nebius? Hey, Nebius. Was machen denn die eigentlich?
Ja, genau. Was ist ein Roundup-Pitch? Genau, mhm. Und hol alle ab und dann könnt ihr ja, oder wir können dann unsere Meinung sagen. Aber die Nebius ist ja die ehemalige Yandex. Also wer sich noch erinnert, wer auch mit russischen Aktien teilweise gehandelt hat, wobei Yandex ja auch ein Nasdaq-Listing hatte, war ja auch mal die Suchmaschine oder auch eine führende Suchmaschine in Russland, auch mit verschiedenen Geschäftsfeldern rund um News und verschiedenen anderen Sachen. Und dann kam ja der russische Angriff auf die Ukraine. Das heißt, Yandex wurde dann auch entsprechend delistet und hat sich dann, zumindest wurde dann das Europageschäft abgespalten, umbenannt in Nebius und man ging in die Richtung dann KI-Infrastruktur, was ja jetzt aktuell richtig boomt. Und die Aktie ist ja auch seit dem Listing Anfang des letzten Jahres richtig gut gelaufen. Das Problem ist allerdings, wenn ich mir die Nebius so anschaue, man hat halt eine extreme Abhängigkeit auf der Zuliefererseite von Nvidia und auf der Einnahmenseite natürlich von Meta, weil Meta ist da einfach der mit Abstand allergrößte Kunde. Das ist so, sag ich mal, das der Kritikpunkt auch teilweise an Nebius. Aber man muss sagen, die Aktie ist gut gelaufen. Es ist halt ein sehr spekulativer Wert im KI-Bereich. Mir selber wäre jetzt zu spekulativ, das sage ich auch ganz klar. Ich habe den Wert nicht. Ich setze da lieber auf die etablierten Player. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, eine Nvidia oder auch mal eine ASML. Aber ist halt ein hochgehebelter Wert, der versucht, auch noch sein Stückchen jetzt von KI rauszuschneiden und hat sich halt dadurch auch komplett neu erfunden.
Also Yandex, vor ein paar Jahren habe ich die mal gecovert für Focus Money und da waren die ja eigentlich noch sozusagen die russische Suchmaschine, Also genau. das russische Google. Und dann haben sie auch angefangen, mit teilautonomen Autos zu experimentieren. Also quasi so eine Art Uber, aber gleichzeitig auch mit Auslieferungen von E-Commerce sozusagen, dann Geld zu machen. Und das hat, glaube ich, okay funktioniert. Das war jetzt nie so, dass die da unglaublich im internationalen Vergleich nach vorne geprescht sind und alle anderen die Rücklichter gezeigt haben. Aber also tatsächlich ist dieser Umschwung des Geschäfts voll an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Und ehrlicherweise hat diese Nebius mit der Yandex eigentlich gar nicht mehr so richtig viel zu tun. Also das ist schon
krass. Ja, man muss ja das Geschäft dann abspalten. Also wegen Sanktionen. Mhm. Man hat die russische Eigentümerstruktur dann auch abgespalten. Also das Unternehmen hat sich komplett neu erfunden, neu aufgestellt. Mhm. Das ist jetzt eher so ein bisschen Nerdwissen, dass das mal die eigentlich alte Yandex oder sagen wir mal das europäische Yandex-Geschäft war,
ja,
was dann komplett umgekrempelt wurde. Und jetzt ist es natürlich halt ein Anlegerliebling geworden, die Aktie, weil sie halt versucht, im KI-Bereich mitzumischen durch Anbieten von KI-Infrastruktur an Meta.
Ja, also okay, der Chart springt mich jetzt auch nicht so megamäßig an, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Und ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei Firmen, die also irgendwie eine Historie haben, die gewachsen sind und wo dann halt so ein kompletter Makeover stattfindet, der eigentlich mit der eigentlichen Historie, mit dem eigentlichen Core nicht mehr so viel zu tun hat. Und
meinst du Michael Saylor?
Ja,
Ist ja auch so ein Fall. Ist jetzt ist nicht eine Umfirmierung, ja, aber ist ja...
Ist auch so ein Fall. Also ist auch ein absoluter Sonderfall. Und ja, also ich würde jetzt ehrlicherweise in Michael Saylor würde ich jetzt auch nicht investieren. Also das heißt nicht, dass ich halt nicht ja auch mal bei einer Strategy irgendwie mit einer Preisspekulation liebäugel oder mir das vorstellen könnte. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, also in die Nebius würde ich nicht investieren. Und ja, sehe da aktuell auch nicht so viel Veranlassung. Also ohne das jetzt wirklich sehr tief begründen zu können. Aber das springt mich hier nicht an. Dich, Lars?
Ja, ich glaube, dass wenn die nächsten 2 Jahre so aussehen wie die letzten 2 Jahre, kann Nebius ganz leicht ein 100 Milliarden Unternehmen werden. Und aktuell sind sie über 34, 35. Also das Wachstum ist absolut impressive. Sie nutzen Fremdkapital sehr aggressiv. Das ist der Grund, warum diese Aktie auch immer als eine Hochrisikospekulation betrachtet werden muss. Und es ist vergleichbar, das Geschäftsmodell ist auch vergleichbar. Heute ist übrigens Nebius, während wir das aufnehmen, jetzt vorbörslich leicht schwächer. Und da kommen wir auch schon zu einer ähnlichen Story wie bei CoreWeave, denn CoreWeave hat jetzt gerade einen Deal über 21 Milliarden mit Meta abgeschlossen. Wir haben gerade drüber gesprochen, was dafür sorgt, dass Nebius, letztlich sind beides so ein bisschen anders aufgebaut, aber so Neocloud-Anbieter. Und das ist sehr kapitalintensiv. Aber man darf nicht vergessen, einige der erfolgreichsten Stories an der Börse sind mit unter aggressivem Einsatz von Fremdkapital entstanden. Also wenn das aufgeht, dann glaube ich, dass eine CoreWeave in 1-2 Jahren viel höher steht, eine Nebius auch, die im Übrigen, um hier mal den Widerspruch komplett zu machen, für mich sieht Nebius auch charttechnisch sehr gut aus, solange sie über 104 Dollar notieren, man kann ja die 100 mal nehmen, würde ich jetzt rein charttechnischen Kursziel über 180 Dollar gerne ausgeben wollen. Der Grund dafür, dass ich in Nebius genauso wie in CoreWeave nicht investiert bin, ist darin, dass wenn ich solche, das ist so ein bisschen wie bei Circle mein Einstieg gewesen, wenn ich so etwas High Risk mache, dann möchte ich den richtigen Moment im Ausverkauf erwischen. Und das gelingt ganz oft nicht, muss man fairerweise auch sagen. Und ich kaufe da keine prozyklischen Signale. Aber Nebius, wie auch CoreWeave, sehen für mich, da fehlen nur noch wenige positive Tage an der Börse. Bei Nebius eigentlich sogar nur noch einer. Und dann ist das ein charttechnisches Kaufsignal. Aber weil ich jetzt so oft kaufen gesagt habe und 100 Milliarden und so weiter, Das ist im Prinzip on top auf dieser Bewegung. Das ist nochmal mehr als Oracle. Das heißt also, wenn wir einen Krypto-Winter bekommen oder wenn der auch nur der Herbst am Horizont zu sehen ist, dann sind natürlich Unternehmen, die derart viel Fremdkapital einsetzen, und das macht Nebius, das ist hochaggressiv, dann stehen die nicht 10% tiefer, dann stehen die 50 oder auch easy, so wie 2022, 70% oder 80% tiefer. Und deswegen, ja, wohl dem, der da im Tief den Einstieg erwischt hat, Glückwunsch, heißes Eisen, aber ich finde ein ganz spannendes.
Iron würde ich da sogar noch ins Feuer mit reinwerfen oder in den Hut mit reinwerfen. Also neben CoreWeave und Nebius ist Iron ja auch krasser Wert, der sich hier gerade auch mit entsprechend Fremdkapital breit macht.
Apropos Fremdkapital, also Sebastian, du hast ja gesagt, dass du dir Goldaktien in dieser Woche nochmal angeschaut hast. Und tatsächlich habe ich auch da reingeschaut und ehrlicherweise habt ihr das gesehen, dass Barrick Mining gar nicht mehr so hohe Schulden hat. Die waren noch immer, die galt noch immer so ein bisschen als der schwächste Goldwert, weil die, also sorry, ist jetzt sehr off-topic. Mein ADHS-Gehirn springt mir hier in die Bresche. Guckt euch das mal an, die haben, glaube ich, gar keine Schulden mehr. Und weil ich hätte nämlich gedacht, also falls jetzt so eine Erholungsrallye kommt, auch im Goldsektorbereich, dass dann halt eine Barrick eigentlich aufgrund der Leverage-Lage dann eigentlich einer der größten Gewinner sein müsste.
Also Barrick, ich sehe jetzt hier, gerade bei Market Screener, hat Schulden abgebaut, aber es prognostiziert, dass sie wieder deutlich Schulden aufnehmen. Also zumindest in den nächsten Jahren. Du willst stimmt. aber natürlich bei den verschuldeten Werten, hast du natürlich durch den Leverage entsprechenden Anstieg. Also wir hatten das ja letztes Jahr gut gesehen, das wissen ja auch alle, das hatte ich auch hier im Podcast mal gesagt, eine Hecla Mining ist ja jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, was Schulden angeht. Die sind ja dann förmlich explodiert, als der Silberpreis nach oben ging, weil du dadurch natürlich einen richtigen Hebel drauf hast.
Ja, genau. Und das war auch mein Gedanke hier bei Barrick. Also ich hatte nämlich erst, also klar, die sind auch ein bisschen unterschiedlich geartet, aber ich hatte erst auf so eine Enico geschaut irgendwie und dann auf die Barrick und ehrlicherweise, also gut, können wir ja auch nochmal separat besprechen, müssen wir ja nicht heute machen, wäre ich aktuell wahrscheinlich eher für so eine kurzfristige Position eher bei einer Barrick, aber genau, können wir ja nochmal
eben. Ich glaube, da haben wir ein Thema für die Invest.
Haben die wir beste Goldaktie.
Haben wir.
Die beste Goldaktie. Hey,
ja.
Okay.
Okay. Kommt so ein hässlicher Penny-Stock von mir. Barfuß oder Lackschuhe, sage ich immer.
Ja, Metaplanet macht doch gar kein Gold.
Nee, die wirkt wie ein konservatives Witwen- und Waisenpapier gegen den Explorer, den ich da mitbringe. Aber der darf niemals den Raum verlassen. Alle müssen so Verschwiegenheitserklärungen von nicht ihren Freunden erzählen.
Ja, genau. Ja, das ist doch gut. Das ist ein überragender Teaser auf jeden Fall nochmal. Also, liebe Leute, nochmal der Aufruf. Wir sehen uns nächste Woche Samstag auf der Invest am 18. wollte ich schon sagen, am 18. April um 10.15 Uhr. Und jetzt rüber zur,
SpaceX.
Zu SpaceX, ja, genau. Wer soll das kaufen? SpaceX, IPO. Wird das überhaupt, also wird das wirklich so ein überragender IPO, wird das so ein Billionending? Kriegt der Elon Musk das hin?
Ich denke schon, wenn er es jetzt hinkriegt, also er macht ja, was er ja auch macht, ist ja eine Art Frontrunning vor OpenAI oder auch natürlich Anthropic und die anderen, die da in der Pipeline drin stehen, wird jetzt kolportiert bis zu 2 Billionen Dollar an Gesamtmarktkapitalisierung. Verkauft werden wahrscheinlich Anteilsscheine in Höhe von 75 Milliarden bis 100 Milliarden. Interessant ist, 30% der Anteilsscheine gehen aber an Retail, also an Privatanleger. Normalerweise in den USA nur 5% oder 10. Und er versucht natürlich jetzt, das Geld, was im Markt ist, und gerade wenn wir jetzt den Irankrieg beendet haben, wenn die Marktstimmung besser wird, ist es natürlich ein gutes Zeitfenster für ihn, weil er natürlich, bevor weitere IPOs kommen, und wir haben IPOs aktuell in der Pipeline für dieses Jahr in Höhe von 4 Billionen Dollar, das heißt, er versucht jetzt natürlich noch das Geld abzusaugen, bevor die nächsten kommen, weil da könnte es dann schon etwas mauer aussehen bei den Anlegern. Aber kaufen wir das nicht.
Lars, kaufst du?
Also wenn ich direkt zum IPO-Preis kaufen könnte, würde ich wahrscheinlich die Spekulation Ja, wahrscheinlich umsetzen, weil echt? Die, ja, weil die, das ist eine. Das
wird explodieren.
Eigentlich ist ein räudiges Konzept. Aber weil Space momentan so ein großes Thema ist, und das hängt natürlich auch mit Militär und der Kontrolle über den Weltraum zusammen. Man merkt ja, wie jetzt auch gerade wie gespielt, so von der NASA, wir müssen uns wieder mehr mit dem Mond beschäftigen und dazu ist die Menschheit eigentlich die Gedanken, die mir natürlich sympathischer sind. Aber in Wahrheit geht es hier natürlich um Kontrolle. Wer ist wo zu, wer kann wo seine Satelliten platzieren und. Also das wird ein großes Thema werden. Und so wie dieses IPO gestaltet ist, ist es ganz schwer. Und da kommt es auf einen Punkt an, den wir noch nicht haben, nämlich auf die Lock-up-Fristen. Sonst wird es schwer, so einen Hype am ersten oder zweiten Tag zu verhindern. Weil man ja nicht vergessen darf, dass der größte IPO der Geschichte, wenn er so durchgeht, ist es größer noch als Saudi Aramco. Wo ist der? In allen Indizes. Sofort. Das heißt also, alle Indexfondsmanager müssen diese Aktie kaufen. Das ist nicht freiwillig. Man kann nicht sagen, nee, bei Elon kaufe ich nichts. Diese ganzen ETF-Anbieter, wer sich auch fragt, das ist so, geht meines Erachtens in der Diskussion ein bisschen unter. Ich habe gelesen, ja, wenn einer, wenn SpaceX kommt, der saugt ja die gesamte spekulative Liquidität aus dem Markt. Das mag man erstmal denken, dann bleibt nichts mehr übrig. Aber woher kommen diese Milliarden? Sehr wahrscheinlich von den ganzen ETF-Käufen. Und die müssen extrem dünnes Free-Float kaufen. Und ja, es ist sowas. Ich würde nicht unbedingt das würde ich niemandem empfehlen, an so einem Zock teilzunehmen. Es geht auch nicht um den ersten gehandelten Kurs. Es geht dann um den IPO-Preis. Wenn man den bekäme, das ist nochmal ein Unterschied. Wenn der erste gehandelte Kurs schon 40% höher ist, ist das was anderes. Kann trotzdem noch laufen, weil der Free-Float so gering ist. Aber es wird ganz entscheidend darauf ankommen, und die Daten haben wir abschließend noch nicht, zumindest wir Retailer, wir Privatanleger nicht. Wie ist das mit den Lock-up-Fristen? Und so wie es aussieht, damit die Banken überhaupt es schaffen, die Konsortialbanken sitzen garantiert hinter verschlossenen Türen und sagen, ey, dem Typ hau ich einfach mal so eins in die, so, und dann machen sie die Tür auf und Elon kommt, schön, hier darf ich ein bisschen Ketamin anbieten oder ein Cappuccino, irgendwas, wir haben alles. So, natürlich machen die da alle mit. Das ist nun mal deren Job. Ja, das musst du vorher wissen, bevor du als Investmentbanker wirst. Du kannst nicht immer sagen, was du denkst. Und die werden alle an dem Tisch sitzen, damit die aber die Stücke, von denen sie dann sagen, die bringen wir am Markt als Konsortialführer, damit die auch loswerden, nehme ich an, das ist Spekulation, werden sie das einigen Großen anbieten müssen, komplett ohne Lock-up-Frist. Und das wiederum wird natürlich dazu führen, die dürften also von Anfang an, von Tag 1 an verkaufen. Und das wiederum könnte natürlich so eine Squeeze-Bewegung dem dann gegenwirken. Das heißt, es fehlen uns dann noch ein paar Details, um das sagen zu können. Müssen wir abschließend in der App machen. Ich glaube, zwei oder drei Wochen später vorher müssen alle Informationen bekannt sein.
Vor allem, ich mach's ganz kurz, Timo, du kannst gleich, was du ansprichst, Lars, habe ich so im Blick auf XAI, weil das wurde ja auch reingepackt und das ist ja auch das IPO, ein Exit wahrscheinlich für die, die in XAI waren und nicht unbedingt für SpaceX, weil die brauchen nicht unbedingt das Geld. Also auch da muss man ganz genau mal drauf schauen, wer macht da dann Kasse und geht raus. Und es gibt ja eine Menge Statistiken, dass IPOs erstmal so gehypt sind, dann geht das Unternehmen runter, dann laufen so langsam die Lock-up-Fristen ab und dann macht es vielleicht erst Sinn, überhaupt da reinzugehen.
Und wenn ich noch eins sagen darf, das ist, ich glaube, dass ich nicht übertrieben habe. Ich glaube, dass die noch andere Gedanken haben. Ich habe gestern oder vorgestern, wann war das? Ich kann es nicht genau sagen, aber in dieser Woche, dass er allen auch gesagt hat, also den Banken, die müssen auch alle noch für 10 Millionen oder 15 Millionen bei Grok dann auch noch Dienstleistungen oder Werbung buchen. Alter, natürlich laufen die hinter ihm auf der Treppe und sagen, ich schubse ihn einfach. Ich tue doch so viel, ich mach das jetzt einfach. Und dann hält ihn jemand dahinter fest und sagt, nein, mach das nicht, wir verdienen ja auch was dran. Also das ist so grotesk. Aber ich meine, was ist in diesen Tagen nicht grotesk? Da weiß ich noch nicht mal, ob das das Schlimmste ist. Aber das ist so. Also er kriegt das durch und wir einfach nur, das ist ja das Entscheidende. Möchtest du als Privatanleger dann in ein Unternehmen langfristig investieren, welches dann vermutlich mit dem 100-fachen nicht des Gewinns, das ist ja, das reicht nicht, also des Umsatzes bewertet ist. Also es ist ein freier Finanzmarkt und ihr entscheidet selbstverständlich, wo ihr investiert. Vielleicht schimmert durch, ob es für uns eher eine spekulative Geschichte wäre oder ein langfristiges Investment.
Also ich nehme hier mit, man sollte es nicht.
Da musst du rein.
Genau, ich alles all in leverage.
Also spannend, das ist kein Teaser, sondern es ist etwas, was ich mir überlegt habe, weil es vorher ist. Das machen wir auch, nämlich ihr seht ja, wenn ihr nicht zur Invest kommt, dann bekommt ihr die Ausgabe ja trotzdem, sollten wir vielleicht an der Stelle mal sagen. Also wir sehen uns selbe Stelle, selbe Welle auch nächste Woche. Aber wenn die Bewertung durchkommt am Markt, muss man sich alles drumherum im Space-Sektor auch nochmal ganz genau anschauen. Das werde ich als Thema mitbringen, weil dann wirken einige von denen bewertet und natürlich geradezu lächerlich niedrig. Und das ist vielleicht das Spannende. Es gibt ja auch noch andere mit Satellitenkommunikation und. Das könnte ganz spannend werden.
Das wird das Comeback der Eutelsat, die wird so dermaßen richtig. Ja, die
hätten sie mit Eutel für Europa sogar da raus, dann wäre ja schon viel geschafft. Aber
Ja. Aber sehr, sehr interessant, weil ja, das ist dann halt so die positive Sippenhaft, ne? Also wenn du da halt auch in diesem Sektor dich rumstreuen hast, dann bist du nämlich auf einmal auch eine richtig schöne Braut, obwohl du vielleicht eigentlich auf dem freien Markt vielleicht
so da raus.
Ja, genau, gar nicht bist. Aber apropos nicht so hübsche Bräute, wie sieht's denn aus hier mit dem Chemiesektor in Deutschland? BASF. BASF. Ich mach mal ganz kurz den Anfang.
Gerne.
Also, tatsächlich muss ich ganz ehrlicherweise sagen, dass aber jetzt nur wirklich auf das aktuelle Level, wo sie notiert bezogen, die BASF nicht so uninteressant finde, weil so ab diesen 55 Euro hier, also wenn sie das auf Wochenbasis überschreitet, ich finde, dann könnte man sich zumindest mal Gedanken machen, ob man da nicht so eine kurzfristige, kleine, prozyklische Preisspekulation mitgeht. Das gebe ich jetzt nur mal so als kleine Grundlage hier mit rein.
Also rein charttechnisch motiviert, würdest du sagen.
Ja.
Ist das jetzt?
Ja, genau.
Das ist, da muss bei so einer lahmen Aktie aber ein ordentlicher Hebel ran dann, ne?
Ja.
So wie du
das halt. Das kann man ja bewerkstelligen.
Also ja, aber sowas von.
Hebel 10.
Nein. Ja, Bitcoin, Sebastian. Ja, willst du erst draufballern oder ich?
Nö, du kannst. Ich habe gar nicht so viel zu sagen. Ich habe noch ein, zwei fundamentale Ideen, aber mach gerne du.
Ja, also es ist deshalb in meinem langfristigen Portfolio habe ich keine Chemie drin, weil man, oder nee, formulieren wir es mal positiv. Wenn man sich BASF oder, das gilt im Prinzip auch für andere, Wacker-Chemie oder Evonik oder sowas interessiert, dann muss man ja im Wesentlichen auf drei Dinge setzen. Erstens, und das ist nicht zu unterschätzen, ein BASF baut da auch gerade ein Riesenwerk, weil sie das auch wissen. Also nachlassenden Preisdruck aus China. Man sollte darauf setzen, dass sich die europäische Industrieproduktion erholt. Insbesondere, wenn die größten Abnehmer sind Bau und Automobil. Und tendenziell wäre dann auch noch günstig, wenn die Energiepreise in Europa senken. So, wer da sagt, da bin ich aber einigermaßen bullish, mindestens für zwei dieser drei Faktoren, bestenfalls für alle drei, dann ist Chemie auch total interessant. Sie sind günstig. All diese Belastungsfaktoren, die ich gerade angesprochen habe, sind auch in den Kursen drin. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie dafür, dass das eine Story ist, die jetzt kurzfristig gespielt wird. Da finde ich, ich muss ja dann alternativ denken, dass Europa mehr zum Beispiel in Infrastruktur investiert, halte ich dann für naheliegender. Und deswegen ist es für mich weder als Dividendenwert oder sind diese Werte für mich weder als Dividendenwerte noch als langfristige Turnaround-Werte interessant.
Dividende aktuell 4,3% für dieses Jahr, 4,4% fürs nächste. KGV dieses Jahr 14,6%, nächstes Jahr 20%. Also das heißt, da sehen wir dann auch beim Income, beim Einkommen eine prognostizierte Verringerung. Ich muss auch sagen, ich finde, wenn man Prioritäten setzen muss, und das muss man ja immer, gibt es andere Sachen, die ich spannender finde. Und man darf aber auch den jüngsten Anstieg der letzten zwei, drei Wochen bei europäischen Chemiewerten nicht überbewerten, weil das war auch so eine Art Spread-Handel zwischen Energiekosten. Also natürlich stehen die Europäer mit den Asiaten im Wettbewerb. In Asien waren teilweise deutlich höhere Energiepreise als bei uns in Europa, obwohl sie hier auch gestiegen sind. Ergo macht das natürlich unsere europäischen Chemiehersteller wettbewerbsfähiger verglichen mit den Asiaten, können die etwas Marktanteil gewinnen. Wenn sich jetzt alles wieder normalisiert, und ich komme nochmal zurück auf Thema 1, das heißt meine positive Einstellung, wir blicken als Markt, oder der Markt blickt durch den Iran-Krieg, die Energiepreise normalisieren sich wieder die nächsten Wochen, dann ist dieser Wettbewerbsvorteil, der Tempo, der hier eingepreist wurde, natürlich auch wieder weg. Also von daher würde ich jetzt diese Stärke momentan auch nicht zu überbewerten.
Ja.
Aber nimm trotzdem Hebel 10.
Damit kann ich mitgehen. Aber ich sag ja auch nicht, dass das. Ich sag aber nur.
Kurzfristig klar.
Ist ja ein bisschen genau. Sagen wir mal jetzt diese. Okay, das sieht jetzt aber auch ein Blender mit einem Krückstock, dass da halt jetzt irgendwie in den letzten Jahren irgendwie auf Wochenbasis auch immer so ein Widerstand war. Also wenn man jetzt einfach mal hier die auf Wochenkerzen umschaltet und diese 54 Euro, 55 Euro. Da hat sie sich jetzt regelmäßig irgendwie den Kopf gestoßen, hat dann wieder einen Rücksetzer erfahren. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, also ja, aber ich will in so einem, also jetzt ist sie ja in so, also diesen Aufwärtstrend, ist jetzt am oberen Trendkanal irgendwie angekommen. Also warum sollte sie dann noch so weiterziehen? Das kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Möglicherweise ist dann auch schon recht schnell hier wieder bei 57, 58 Euro oder so Schluss. Aber wer weiß, vielleicht geht da sogar noch ein bisschen was über die 60 hinaus. Und das wäre dann ja schon, also mit einem minimalen Hebel. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das machen sollte. Aber halt die Überlegung habe ich mir gemacht, vielleicht mal mit 1,5 oder 2, dann hätte man da zumindest mal schon mal ein kleines Streckchen, was man mitlaufen könnte. Und ohne, dass das super crowded ist. Das ist ja jetzt nichts, wo jeder sagt, ach ja, hier eine BASF, da muss ich aber von 55 auf 60 Euro dann diesen kleinen Swing, sofern er denn kommt, mithandeln. Also das heißt, das genau.
Ich finde es gut, Timo, weil nicht volatile Aktien zu hebeln ist eigentlich viel besser als sehr volatile Aktien zu hebeln, weil du dann diesen Trade viel besser kontrollieren kannst. Und mich erinnert das, obwohl das natürlich dem Sektor nach überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Aber ihr könnt euch erinnern, da habe ich in der App geschrieben, Infineon und BASF haben nichts miteinander zu tun. Aber schaut euch mal an, Infineon ist Ewigkeiten von diesen 40 Euro immer wieder zur Unterseite abgeprallt, jahrelang. Und dann kam der Ausbruch und dann sind sie von 40 auf 48 Euro gestiegen. Und BASF, sieht so ähnlich aus, ohne dass damit irgendwie die Wahrscheinlichkeit einhergeht, dass es diesmal wieder so kommt. Aber manche prozyklischen Ausbrüche funktionieren auch, wenn sie so offensichtlich sind, wie die eben von dir zum eben Beispiel, angesprochen.
Zum Beispiel auch der Nikkei. Das war aber, der ist schon ein paar Monate her, aber das war auch einer quasi so mit Ansage. Ne?
Und dafür braucht es keine, das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht immer reinrutscht. Wenn du jetzt eine Bewegung von 10% hebelst mit whatever, 3 oder 4er Hebel, ja, dafür ist es doch völlig wurscht, wie die Energiepreise sich in Europa in den nächsten 5 Jahren entwickeln. Also du brauchst kein fundamentales Gerüst für einen charttechnischen Trade. Und insofern finde ich das als Ergänzung, diesen Hinweis, durchaus gut.
Willst du damit sagen, Lars, dass meine ganze Vorbereitung hier immer für die Katz ist? Mit fundamentalen
Daten? Nein, ich will sagen, dass es eure Vorbereitungen sind komplementär zueinander. Und das ist sehr wunderbar. Schön. Wunderbar. Also als ob ihr auch außerhalb dieses Podcasts Zeit miteinander verbringen würdet.
Niemals.
Ganz. Niemals. Fotos beweisen das Gegenteil. So nie ihr könnt euch nicht erinnern. Die Community kann sich noch erinnern.
Ich lerne diesen Herrn Hell in der nächsten Woche zum ersten Mal live kennen.
Oha. Das eskaliert.
Noch nie gesehen vorher. Noch nie gesehen. Aber lass uns mal an dieser Stelle Schluss machen. Und vielleicht haben wir ja jetzt schon zumindest mal ein Thema für die Invest mitgebracht. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich bekommt ihr diese Ausgabe, Lars hat es vorhin schon angesprochen, auch hier am Sonntag wieder taufrisch serviert. Sie wird möglicherweise ein bisschen kürzer sein, weil wir halt nicht kein 80 Minuten, 90 Minuten Slot haben. Aber dafür werden wir richtig abliefern. Wir haben richtig Lust und freuen uns drauf. Und ja, insofern danke Lars, danke Sebastian. Und auch an euch lieben Dank, liebe Zuhörer. Und wir hören uns in der nächsten Woche, beziehungsweise sehen uns. Bis dahin.
Ich freue mich. Bis dann.
Aber sowas. Bis dahin.